Die Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Kirche und der Titanic um das Titelblatt der Juli-Ausgabe des Satire-Magazins wird nach Informationen des Trotzfunks vor dem jüngsten Gericht ausgetragen werden. Petrus, der Pressesprecher des Allwissenden, meinte unserem Magazin gegenüber, dass die Prüfung, ob es sich um Pipiflecken auf der Soutane des Unfehlbaren handle, wie die katholische Kirche behauptet, oder um Orangenlimonade, wie die Titanic-Redaktion Schutz behauptet, noch etwas Zeit in Anspruch nehme, die Gott aber locker habe, weil er erstens zurzeit nicht, wie das Bundesverfassungsgericht, von Finanzhaien gejagt werde, es zweitens bis zum jüngsten Tag noch ein bisschen hin sei und er drittens schließlich Gott sei Dank Gott sei. Die Dreifaltigkeit lege aber Wert auf die Feststellung, dass Spermaflecken auf der päpstlichen Soutane eindeutig ausgeschlossen werden könnten. Unsere Frage nach dem genauen Gerichtstermin stieß bei Petrus auf offenes Unverständnis. Blöde Frage, am letzten Tag natürlich, beschied er uns. Den wissen zum gegebenen Zeitpunkt aber nur Nostradamus, die Mayas, die Illuminati, die Vogonen, die Zeugen Jehovas und der Vatikan. Da einige der genannten bereits ausgestorben sind, andere in den Untergrund abgetaucht sind, wieder andere auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sind und wieder andere sich nicht weiter mit Untergangsterminen blamieren wollen, schießen die Spekulationen über den Tag des jüngsten Gerichts derartig ins Kraut, dass sich nunmehr eine neue Blase gebildet hat, wie Finanzexperten berichten. Ob diese bereits geplatzt sei und so die besagten Flecken auf der päpstlichen Soutane erklärt werden könnten, sei zu diesem Zeitpunkt seriös nicht zu beantworten, hieß es aus Finanzkreisen weiter. Derweil verwickelt sich der Vatikan in neue juristische Auseinandersetzungen. Er will die Entscheidung der Europäischen Bankenaufsicht EBA, die von der Vatikanbank aufgelegten jüngster Tag Future Bonds aus dem Verkehr zu ziehen, vor dem Europäischen Menschengerichtshof anfechten. Die Europäische Bankenaufsicht argumentiert, dass im Vergleich zu den jüngster Tag Future Bonds der früher von der katholischen Kirche betriebene Ablasshandel ein seriöses Geschäft gewesen sei und die immensen Schäden, die dieser schon angerichtet habe, bis heute nicht kuriert seien. Der Vatikan sieht die Europäische Bankenaufsicht hingegen als protestantisch unterwandert an und pocht auf die Religionsfreiheit. Experten erwarten eine langwierige Auseinandersetzung, ähnlich der zwischen 1618 und 1648, worauf die Finanzmärkte schwer geschockt reagierten. Auch damals waren die Zeiten hochnervös wie heute. Die Ereignisse zwischen 1618 und 1648, die als 30-jähriger Krieg in die Geschichtsbücher eingingen, waren nur dadurch ausgelöst worden, weil jemand in Prag aus dem Fenster fiel. Dieser Prager Fenstersturz hinterließ in Europa und insbesondere in Deutschland auch ökonomisch eine Schneise der Verwüstung, bei der allerdings damals wie heute couragierte Spekulanten ihr Schnäppchen machen konnten, wie man in den Werken des Finanzexperten Bertolt Brecht nachlesen kann, sich aber nicht in der Fassung des hiesigen Hessischen Landestheaters antun sollte. Letzteres sei nicht nur eine teure Fehlinvestition, sondern glatt zum Fenster hinausgeschmissenes Geld, so die Theaterkritikerinnen und Kritiker des Trotzfunks, die bei ihrem Besuch beim guten Menschen von Cesuan in Marburg ihre Gehirnzellen nur mit allergrößter Mühe vom Suizid abhalten konnten und dies auch nur dadurch gelang, weil sie in der Halbzeitpause flüchten konnten. Die Frage, ob der Regisseur Stefan Suschke bei seiner Interpretation des Stückes Interesse geleitet war oder schlicht zu doof zu begreifen, dass die beiden Hauptpersonen Chen Te und ihr Vetter Shui Ta ein und dieselbe Person sind, weswegen er erstere als naiv laszives Püppchen auftreten ließ und letztere als abgezockten Geschäftsmann und die beiden Figuren keine auch nur irgendwie erkennbare Schnittmenge aufwiesen, Brechts Drama mithin als das einer gespaltenen Persönlichkeit interpretierte und nicht als das amüsante und sehr gelungene Aufzeigen der Grenzen individueller, moralischer Entscheidungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse, diese Frage konnte bis heute nicht geklärt werden. Zwei Verdienste sind dem Hessischen Landestheater Marburg allerdings zuzuerkennen. Erstens hat es bewiesen, dass es sich bei der derzeitigen Krise des Kapitalismus nicht nur um eine ökonomische, sondern auch um eine kulturelle handelt. Zweitens aber hat das Hessische Landestheater der 11. Feuerbach-These von Karl Marx eine interessante Wendung gegeben. Es fragt nämlich mit mehr als nur einem Anflug von Megalomanie auf seinen Gemäuern, kann das Theater die Welt retten? Während Marx fordert, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Nein, verändern kann das Hessische Landestheater Marburg die Welt sicher nicht und retten schon gar nicht. Aber was es wie kaum ein zweites vermag, ist, großartige Dramen funktional analphabetisch so zu interpretieren, dass sie nachher nicht wiederzuerkennen sind. Fehlt nur noch, diese Kulturzerstörung als postmodernen Dekonstruktivismus erfolgreich zu verkaufen, womit dann wieder bewiesen wäre, dass der Kapitalismus auch das System ist, in dem man aus Scheiße Gold machen und mit Pipi auf der Soutane die Auflage steigern kann.